Wir sind heute bei Part Nummer 2 oder Teil Nummer 2 von Werkstattgrammatik for Insiders. Wer jetzt nicht weiß, über was ich rede, dem verlinken wir hier das letzte Video, das wir gedreht haben zum Thema Blindniettechnik.
Herzlich willkommen bei Verschraubt und zugedreht, dem Podcast von frantos.com, dem Online-Schraubenprofi.
Der Sommer steht vor der Tür und somit auch der Sommerurlaub. Und wie du ja weißt, bin ich da gern mit meinem Wohnwagen unterwegs. Und was du vielleicht nicht weißt, ist, dass da immer sehr viel zu tun ist. Man muss Sachen reparieren, Campingstuhl geht mal kaputt. Man muss Regale einbauen oder eben zum Beispiel auch den Stauraum optimieren. Sehr wichtiges Thema. Und naja, so ein bisschen ist die Problematik natürlich immer, dass du meistens dann mit Blechen zu tun hast oder dünnen, weichen Materialien und dort irgendwas befestigen musst. Und aus dem Grund legen wir heute mal die Schrauben beiseite, denn da gibt's was, was deutlich besser funktioniert.
Ja, also bei dünnen Blechen, wenn man hier nur an die Schrauben denkt, dann hat man unter Umständen die Rechnung nicht oder ohne die Physik gemacht, so muss ich sagen. Da gibt's unter Umständen dann Lösungen mit Blindniettechnik, die da über die Grenzen der Schrauben hinausgehen, besser funktionieren und dementsprechend, du hast ja schon erwähnt, wäre es heute sinnvoll, und das werden wir auch tun, über die Basics hinauszugehen. Wir haben es letztes Mal erklärt, warum es der Blindniet heißt und nicht die Blindniete, warum ein Mann namens James Popp wirklich mit Blindniettechnik zu tun hat und auch der Begriff Popniet daherkommt dementsprechend und warum auch das Bohrloch für den Blindniet immer 0,1 Millimeter größer sein muss als der Blindniet selbst. Und so grundsätzlich die Basics hatten wir abgefrühstückt und heute geht's jetzt eben in die Tiefe in Sachen Anwendung, Material, Werkstoff und was es da alles in dieser Blindniet-Thematik alles gibt.
Fangen wir mit dem wichtigsten Werkzeugwissen an. Wenn ich vor so einem Niet-Sortiment stehe, dann sehe ich ja verschiedene Längen. Und wie finde ich denn jetzt heraus, welchen Niet ich für mein aktuelles Projekt überhaupt brauche?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, gibt's da klare Regeln und Faustformeln und man sollte sich hüten, da zu raten und zu schätzen. Ja, wer uns schon länger zuschaut, weiß, das mit Messen ist nicht jedermanns Sache, auch nicht immer deins. Ich sag tendenziell eher zweimal messen sogar. Die Erfahrung hat es gezeigt, dass man sich da manchen Fehlschnitt oder manche Fehlbohrungen sparen kann. Es gibt hier klare Regeln, es gibt hier Faustformeln und vor allem zwei Begriffe, die man im Zusammenhang mit Blindniettechnik kennen muss. Jetzt pass auf, ich lese es ab, weil es ein sehr schwieriges Wort ist. Fügegutstärke, das ist das Wort, über das wir heute schon ein paar Mal drüber gestolpert sind in der Vorbereitung. Die Fügegutstärke ist ein wichtiger Begriff und unmittelbar im selben Zusammenhang das Thema Glemmbereich. Die zwei bedingen sich gegenseitig. Und das Fügegut, um das mal zu erklären, das klingt ein bisschen geschraubt oder genietet. Das ist die Summe der Bauteile, die du verbinden willst. Also in meisten Fällen sind es zwei Bleche, Blech 1, Blech 2 oder ich finde oft auch das Blech und die Unterkonstruktion, Vierkantrohr oder sowas in der Art. Die Summe dieser Teile, es könnten auch drei sein, völlig egal, ergibt die Fügegutstärke. Und die ist relevant, wenn wir einen Blindniet-Vorgang abschließen.
Und der Klemmbereich auf der anderen Seite ist der Bereich, den ein Niet problemlos abdecken kann.
Genau. Jeder Blindniet hat einen vom Hersteller vorgegebenen Klemmbereich und dieser Klemmbereich ist je nach Hersteller auch unterschiedlich. Man kann also nicht sagen, aha, Blindniet 5x10, Klemmbereich ist klar, ist immer gleich. Das stimmt nicht. Da hat ein Markenhersteller X einen anderen Wert, wie jetzt ein No-Name-Niet aus Asien meinetwegen. In der Anwendung, die wir da machen, würde ich da sagen, für den Laien qualitativ wenig relevant. Aber den Klemmbereich muss man prüfen. Der eine hat eben 3 bis 6,5, der andere hat 3 bis 5. Mhm. Und das muss ich eben vorher wahrnehmen. Das sieht man im Shop, das sieht man in Katalogen. Und das ist ein ganz wichtiger Wert. Auf den Schachteln, wenn man paketweise kauft, ist es immer dick angedruckt, weil das ist der entscheidendste Wert.
Okay. Also der Klemmbereich muss zur Fügegutstärke passen. Und was passiert, wenn ich mich da vertue, also wenn ich eine Niet nehme, die zu kurz ist?
Zu kurz ist ein gutes Beispiel. Dann ist der Blindniet auf der Blindseite, also die abgewandten Seite, zu kurz. Dummerweise unter Umständen im Montagefall siehst du das auch gar nicht, weil es ja eben nicht sichtbar ist. Dann schaut hinten nicht genügend Niethülse raus und vor allem der Schließkopf hat nicht die Möglichkeit, hier die Niethülse entsprechend heranzuziehen, rutscht unter Umständen bei dem hinteren Fügegut schon mal durch, durch das gegebenenfalls auch völlig richtig gebohrte Loch, rutscht da durch. Das Ganze kann gar nicht richtig greifen, wird nicht richtig fest. Ja, oder im dümmeren Fall wird es fest anfänglich und bei Belastung rutscht es dann durch. Hm. Das ist noch blöder, weil es dann später halt locker wird.
Okay.
Genauso schlecht ist, wenn es zu lang ist, muss ich auch gleich sagen. Mhm. Wenn der Niet viel zu lang ist, dann ist es auch doof, dann muss man erstmal mehr mit der Nietzange arbeiten, zieht das Ganze her, aber es wird nicht richtig fest, also es baut keine Spannung auf, das Fügegut wird nicht zusammengedrückt, wir haben da keinen Formschluss, Kraftschluss schon gar nicht. Irgendwann reißt die Sollbruchstelle am Nietdorn ab und das Ganze ist locker.
Genau, du hast einfach einen Schlupf da drin, das darf natürlich nicht passieren.
Genau.
Leuchtet, glaube ich, ein. Gibt es denn da eine Faustformel, mit der man das Ganze irgendwie mathematisch lösen kann, ohne dass man jetzt immer irgendwie messen müsste?
Das ist also ganz ähnlich wie beim Vorbohren mit den Holzschrauben. Gibt es eine ganz simple Formel und die kann man sich auch gut merken. Fügegutstärke plus Nietdurchmesser. Das ist es.
Okay.
Und das soll man beherzigen. Und so im Grob, also die ist schon relativ grob, die Regel, aber gerade so bei dünneren Nieten habe mal gestern ein bisschen getestet. Da kann man das ganz gut anwenden.
Fügegutstärke ist, glaube ich, mein Unwort des Jahres 2026. Ich versuche das jetzt einfach mal etwas plastischer anhand eines Beispiels zu erklären. Ich habe zwei Bleche, die haben zusammen 4 mm und ich möchte das mit einem 3 mm Niet verbinden. Wäre jetzt nach deiner Rechnung 4 plus 3?
7 mm, genau. Also da muss man halt dann schauen, ob es dann eben eine 6,5er Nietlänge gibt oder eine 8er, 7. Ist relativ selten, glaube ich. Und dann muss man schauen, was passt.
Mhm, perfekt. Die Mathematik sitzt. Kommen wir zum nächsten Endgegner in der Praxis, dem Material oder dem Werkstoff. Wenn man jetzt bei uns in den Onlineshop reinschaut, sieht man viele verschiedene Werkstoffkombinationen. Stahl, Stahl, Alu, 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 Stahl, Edelstahl in Kombinationen, Kupfer in Kombinationen. Ja, viele, viele Möglichkeiten. Warum macht man das denn so kompliziert und warum nimmt man nicht einfach immer die gut und günstige Lösung Alu-Alu zum Beispiel?
Grundsätzlich ist es schon so, dass der gängigste Niet Alu-Stahl ist, also Alu-Niet mit einem verzinkten Stahlstift. Das ist mit Sicherheit das gängigste. Das hat auch einen Grund, wenn man bei uns jetzt in den Shop geht, springt man immer auf diese Materialkombi, weil die 80% des Bedarfs ausmacht. Danach würde ich sagen, kommt dann Edelstahl-Niete. Und sowas wie Kupfer ist tendenziell seltener. Das ist natürlich dem Material einfach geschuldet, ne? Weil man viel mehr Blechen arbeitet und Kupferbleche sind ja auch nicht gerade selten. Ja, gerade im Fassaden- oder Bedachungsbereich und dementsprechend gibt es so viele Möglichkeiten. Und das muss eben zum Werkstoff passen und dementsprechend muss die Materialkompatibilität, ist auch so ein tolles Wort, habe ich übrigens festgestellt, aber ich kann dich nicht anmeckern, weil ich habe es selbst reingeschrieben. Die Materialkompatibilität ist ganz wichtig, denn das muss zusammenpassen. Denn es gibt ja hier das Risiko der Kontaktkorrosion. Wir hatten das schon mal in unserem Schwerpunktthema Korrosion oder Korrosionsschutz. Das Material des Niets oder die Qualität dieses Materials muss oder sollte gleichwertig oder höherwertiger sein als das Fügegut, denn sonst entsteht unter Umständen eben ein Korrosionsproblem.
Genau, also Kontaktkorrosion hatten wir schon mehrmals. Das ist die Thematik, wenn zwei Materialien aufeinandertreffen, die sich nicht vertragen und dann entsteht, also eines der beiden, das Unedlere, geht daran zugrunde.
Genau, also das ist im Innenbereich natürlich völlig egal, außer wir wollen jetzt irgendwie was im Badbereich oder in so Nassraum oder wenn wir jetzt einen extrem feuchten Keller hätte und da ständig Korrosionsgefahr besteht, dann wäre es schwierig, aber da ist sowas ist ja eher selten. Im Außenbereich ist das vor allem ein Thema. Also wo dann Schlagregen der Fall ist oder wenn es im bodennahen Bereich ist, sogar Salz eine Rolle spielen könnte. Oder jetzt auch in deinem Fall mit einem Wohnwagen, der im Freien steht. Ganz klar, da muss man aufs Korrosionsthema achten. Mhm. Ist ganz, ganz wichtig und das muss zusammenpassen.
Lass uns da mal einen klassischen Fehler aufzeigen. Jemand baut ein Aluminiumgehäuse und nutzt dabei Stahlnieten oder eine Stahlschraube. Was passiert da?
Das ist jetzt eine sehr ungünstige Kombi. Edelstahl übrigens auch. Das wäre quasi zu hochwertig. In dem Fall, ganz klarer Fall, habe ich ein Bauteil aus Aluminium, dann sollte der Niet auch aus Aluminium sein. Erstens, weil es dann gleichwertig ist und zweitens, weil es eben genau zu diesem Zweck, weil das häufig der Fall ist, auch Aluminiumniete gibt. Wenn ich Edelstahl nehme, könnte es sein, dass eine Korrosion oder eine Kontaktproblematik entsteht, bei der der Niet nicht negativ betroffen ist, aber das Aluminium, das wird dunkel, wird schwarz werden, kann oxidieren und porös werden sogar. Wenn ich Stahl da anbringe, dann macht es dem Alugehäuse nichts. Es wird vielleicht auch Korrosion abkriegen, die man da nicht so einfach wegwischen kann. Aber der Niet geht halt wahnsinnig schnell flöten. Der gammelt dir quasi sichtbar schnell weg. Und diese Kombi zusammen, das ist eben ganz, ganz schlecht.
Mhm. Ja, lass mich raten. Genau da liegt dann am Ende das Problem. Der Niet dann reißt ab. Und dann entsteht ja an der Sollbruchstelle sogar eine offene, also blanke oder unbeschichtete Stelle. Und die fängt an zu korrodieren und dann hast du wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit unschöne Rostnasen oder Rostfahnen, ja, die da runterlaufen.
Also worauf du jetzt hier hinweist, das ist quasi nochmal eine Feinheit, auf die ich unbedingt hinweisen möchte und darum bin ich dankbar, dass du das ansprichst. Das ist etwas, was sehr gerne übersehen wird. Wir haben unter Umständen den richtigen Niet genommen, was die Hülse angeht, aber wir haben das Thema des Dorns vergessen und in diesem Fall, den du angesprochen hast, ist das Verzinkte des Dorns völlig irrelevant, denn an der Abrissstelle ist ja nichts mehr verzinkt. Mhm. Und auch wenn Zink einiges überbrücken kann, aber den ganzen Dorn, die Abrissstelle überbrücken kann es nicht. Das heißt, ich nehme einen Edelstahlniet für draußen, sage, ja, draußen alles richtig. Ich habe so eine Situation gehabt bei mir an einem Gartentor aus Alu und wir mussten nachträglich Schließbleche und Schlösser anbringen. Der hat es genietet. Alles mit dem richtigen Niet, sogar versenkt bei den Schlössern alles, aber die Nietdorn hat er aus Stahlverzink genommen. Hab nicht mitgedacht. Ich habe natürlich da nichts nachkontrolliert. Der Schlosser weiß normalerweise, was er tut. Und eine Woche später laufen da Rostnasen runter an der Nietstelle. Und das ist dann genau dieser Rostpunkt, ist der abgerissene Stift. Und da läuft's runter und das ist dann sogar so, dass man das vom Alu wegschleifen muss. Mit einem Schleifvlies oder irgend sowas, mit der Flex. Noch schlimmer ist sowas an Fassaden, Außenbereich drum, deswegen da aufpassen, weil natürlich in tendenziell gestrichenen Fassaden irgendwie, wenn es auch noch neu ist, da so Rostnasen ganz schlecht sind.
Wie hast du es dann gelöst? Hast du es rausgebohrt, oder?
Also ich habe in dem Fall jetzt einfach nachverzinkt und habe die Stelle Dickschicht verzinkt, dass da richtig viel drauf ist und das passt. Mhm. Besser wäre es gewesen, jetzt das einfach rauszubohren und ein Aluniro, also mit Edelstahlstift, so nie zu setzen. Und dann hast du gar kein Thema mehr. Mhm.
Alles klar, Materialpaarung gecheckt. Schaftlängen haben wir berechnet. Jetzt gibt's ja noch viel mehr als die Standardnieten, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Schauen wir uns doch mal die echten Spezialisten an, der Blindniettechnik. Fangen wir mit einem Problem an, das jeder kennt. Und zwar, du hast wahrscheinlich auch einen Blechstapel zu Hause, so wie ich dich kenne zumindest, mit verschiedenen Blechdicken. Und dann möchtest du ja nicht für jedes Blech, das du jetzt gerade verarbeiten möchtest, einen eigenen Niet oder ein Schachtelnieten kaufen. Was machst du dagegen?
Also hier gibt es ein Produkt, das sich sehr weit verbreitet hat und ziemlich genial ist in seiner Lösung. Das ist der sogenannte Mehrbereichsblindniet. Ja, nennt man auch oft unter dem Eigennamen, das ist vom Hersteller Gesipa Polygrip Niet. Der hat, wir zeigen das jetzt mal hier in der Detailaufnahme, der hat Kerben in seiner Niethülse drin, mehrere Kerben rundherum und pilzt da in einer anderen Art und Weise auf, also stufenweise und hat einen deutlich größeren Klemmbereich dadurch als ein normaler Niet. Das heißt, man kann mit einem Mehrbereichsblindniet unter Umständen drei herkömmliche Niete ersetzen. Und kommt also mit sehr viel weniger Größen zurecht. Und dementsprechend hat man hier weniger Lagerhaltung, braucht nicht so viel rumsuchen, hat größere Bereiche, ist einfach einfacher in der Hand.
Wie funktioniert das physikalisch? Du kannst den Niet ja nicht magisch einkürzen.
Ja, also magisch ist es nicht. Es sind diese Stufen. Ja, also der pilzt in Stufen auf. Der Schließkopf ist anders geformt. Der schafft es, auch wenn er jetzt, wir hatten das vorher beschrieben, wenn er zu kurz ist, ist natürlich nichts. Wenn er aber zu lang ist, ist bei Mehrbereichs Blindniet nicht das Problem, der steht hinten raus und wird dementsprechend in Stufen so eingekürzt, dass trotzdem hinten ein entsprechender Schließkopf entsteht und das Ganze hält und er diesen größeren Bereich so nach innen kurz reinverformt, dass er trotzdem funktioniert. ist eigentlich das Produkt der Wahl mittlerweile bei den meisten Kunden.
Ja, geniale Lösung tatsächlich.
Gibt es auch mit Senkkopf, gibt es mit Großkopf,
genau,
mit den üblichen Köpfen da eben.
Geniale Lösung, wie gesagt, heute geht's Schlag auf Schlag. Wir springen sofort zur nächsten Anwendung. Ich muss ein Bauteil im Lüftungsbau oder im Fahrzeugbau zum Beispiel anbringen, bei dem absolut keine Flüssigkeit durch das Bohrloch tropfen darf.
Oder du baust ein Boot.
Bootsbau wäre natürlich ein sehr plakatives Beispiel, natürlich, genau. Die Standardhülse ist ja hinten offen, das heißt, da würdest du reinsuppen.
Ja, da wird's durchlaufen.
Genau, was nehmen wir denn da?
Es gibt hier den sogenannten Becherniet oder Cup-Niet. Manche sagen auch Spenglerniet dazu. Das ist ein vollkommen wie ein Becher geschlossener Niet, der ist hinten dicht. Da schaut nicht der Schließkopf hinten raus, das ist innen angebracht. Mhm. Funktioniert aber beim Setzen und technisch völlig gleich. Es wird reingezogen, der Niet pilzt auf. Wir sehen das jetzt im Bild, diese Becherniete haben eine charakteristische Becherform, sieht man auch sofort. Sehen eben etwas anders aus, finde ich ganz ansehnlich, weil geschlossen finde ich ein bisschen attraktiver aussehend, auch wenn man die hintere Seite in der Regel gar nicht sieht. Die gibt es sehr häufig, wir zeigen das mal im Detailbild, mit Kupfer, Stift dann aus Edelstahl, Kupfer, Niro, Alu, Niro, Niro, Niro. Also diese drei Kombis sind am häufigsten. Mhm. Und wird auch sehr viel eingesetzt im Spenglerei-Bedachungsbereich. Daher auch Kupfer, Alu, Niro, das sind die typischen Bleche, die da im Dachbereich verbaut werden. Produkt des täglichen Bedarfs dort.
Was machen wir denn, wenn das Fügegut extrem weich ist oder empfindlich, zum Beispiel Kunststoffteile oder
Holz?
Holz, Gipsplatten, am Wohnwagen hatten wir auch schon das Beispiel.
Genau, da wird das auch so sein.
Genau, wenn ich da eine Standardniete reinknalle, dann zerdrückt
zieht es durch.
Oder zieht es die durch, genau. Was gibt es denn da für Lösungen?
Also hier gibt es zwei Produkte, die wir auch jetzt mal in der Detailaufnahme zeigen mit Nietvorgang. Das erste ist der Presslaschenniet, der pilzt sich mit so Art Füßen auf und verteilt damit die Krafteinwirkung ganz anders. Mit drei oder vier so Beinen pilzt er sich auseinander und verteilt damit die Kraft ganz anders auf ein weiches Material. Die etwas andere Version ist jetzt der Spreiznied. Wie gesagt, beide sind sehr ähnlich. Der Presslaschenniet ist etwas weniger aggressiv aufs Material. Der Spreiznied hat einen anderen Schließkopf, der zerschneidet die Hülse, die dann quasi bananenförmig, wie wenn man eine Banane pellt, auseinandergeht und so Krallen entstehen, die ins Material reingehen.
Mhm. Und dann gibt's da noch so Exoten wie den gerillten Blindniet für Sacklochbohrungen in Holz zum Beispiel, ja, oder den Hammerschlag-Blindniet für die Befestigung in Stahl. Beziehungsweise in Stein oder
Beton. Also den Hammerschlag-Blindniet, den zeigen wir auch nochmal im Bild. Das ist zwar ein Niet, aber nicht in der Anwendung wie ein Blindniet.
Braucht man keine Zange.
Gehört zur selben Gruppe, genau. Er wird vor allem von Spenglern verwendet. Er wird hier in Mauerwerk eigentlich eingebracht, unter Konstruktion oft so für diese Blechränder oben an Garagen für die Attika. Irgendwie sowas wird da eingebracht und dann mit dem Hammer draufgehauen, der dann tendenziell nicht so aussehen sollte wie dein Daumen gerade.
Etwas blau.
Etwas blau. Das kann passieren, Leute, wenn man nicht richtig aufpasst.
Und ich habe das nicht beim Hammern.
Das behauptest du jetzt. Das ist, wie gesagt, ein Spezialprodukt, dieser Hammerschlagniet, aber er ist durchaus gängig. Mhm. Und deswegen erwähne ich ihn auch gern, weil es auch so ein typisches Spenglerei-Produkt ist, eigentlich einhergeht mit diesen Dichtnieten.
Mhm. Ja, absolute Wahnsinn. Wenn ich heute was gelernt habe, dann, dass es beim Blindniet auf absolute Präzision und auch auf Wissen eben ankommt. Das war ja auch der Grund, warum wir diese Folge oder die Folgen jetzt gedreht haben. Du musst schon wissen, welche Blindnieten es gibt und welches Projekt beziehungsweise welche Niete zu welchem Projekt passt oder zu welchem Material. Absolut wichtig, sonst hast du am Ende natürlich eben die Rostfahnen an dem nagelneuen Alutor und das will keiner. Habe ich auf jeden Fall verstanden. Rudi, was sind deine drei unumstößlichen Key Takeaways des heutigen Tages?
Also ganz wichtiger Punkt, Vielleicht noch kurze Geschichte dazu, was ich vorher vergessen habe zu erwähnen. Was bei Blindniete ein bisschen übersehen wird, aber immer wieder gefragt wird, deswegen haben wir das auch mit in den Shop eingebaut, ist farbige Blindniete. Also wir haben hier einen Mehrbereichsblindniet, glaube ich, mit im Bild jetzt, der schwarz gefärbt ist. Wir haben einen, der rot gefärbt ist. Wir können alle gängigen Rallfarben hier machen. Da im Bereich Fassade und Bedachung einfach farbige Bleche vorkommen. Rot, grün, blau und so typisches Schiefergrau, weiß und schwarz. Also dieses Grau, weiß und schwarz sind die gängigsten. Das kommt immer wieder vor und wir haben da schon große Bandbreite am Lager liegen und lassen die dann auch auf Bedarf fertigen. Mhm. Und das ist vielleicht auch etwas, was man erwähnen kann, da sowas immer wieder vorkommt und die Kunden dann händeringend suchen, wo sie denn so einen grünen Niet jetzt für ihren Spezialbau da, was da auch immer heute gemacht wird. Im Dach gibt es ja heute viel mehr Farben als früher. Also nicht nur Ziegelrot, da gibt es ja viele, viele moderne Trendfarben, die die Leute da dann einbauen lassen und dann muss was genietet werden oder es braucht einen Anschluss und dann sollte halt der Niet nicht silberglänzend da ausschauen, sondern sollte halt möglichst farblich gleich sein. Mhm. Also auch das bieten wir hier an. Aber jetzt nochmal zurück zu den Key Takeaways. Das Wichtigste ist, glaube ich, diese Werkstattmathematik. Fügegutstärke plus Nietdurchmesser ist gleich die Länge des Ganzen. Faustregel zumindest, grobe Faustregel, die da funktioniert. Messen tut trotzdem Not und der Blick auf diesen Klemmbereich, der ist natürlich auch immer notwendig. Punkt 1. Dann ganz wichtig, mein Lieblingsthema, Kontaktkorrosion. Der Niet, also die Niethülse, muss zum Werkstoff passen. Und dann auch den Nitdorn bitte nicht vergessen. Wir hatten diesen Fall eben, dass Stahl verzinkt als Nitdorn im Außenbereich ungeeignet ist. Bitte darauf achten. Und dann auch den richtigen Spezialisten auswählen. Also ich habe durchaus schon weichere Materialien genietet, dann eben eine Scheibe mit reingenommen, eine große Scheibe. Und damit hier die Fläche entsprechend verteilt wird. Damals wusste ich halt noch nicht, dass Presslaschenieten gibt. Oder eben welche, die anders aufspreizen. Das würde ich schon empfehlen. Mhm. Und wenn man das weiß, was es gibt, und wir haben heute eigentlich die Bandbreite erwähnt, außer die ganz hochfesten Stahlniete, denn das ist nochmal extra ein Podcast für sich. Machen wir vielleicht später mal. Das ist echt ein super schwierigeres, komplexeres Thema. Auch das geht berechenbar mit ETA-Zulassung etc. pp. Mhm. Haben wir jetzt aber auch nicht im Programm, weil es wirklich äußerst speziell ist. Auch das geht. Und wenn man grundsätzlich weiß, was es gibt, kann man sehr viel mehr mit Nieten machen, als man heute meint. Ich finde es eine tolle Befestigung, sehr haltbar. Eigentlich im Blech pflegeleichter als die Blechschraube, finde ich. Leichter zu setzen. Und ich würde auch sagen, sehr sicher in der Verarbeitung. Das, glaube ich, ist auch wichtig.
Perfekt, das lassen wir mal so stehen. Ja. An euch da draußen, schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welche Niet-Erlebnisse ihr schon hattet oder Rostkatastrophen oder auch gerne eure Ratschläge und lustigen und netten Geschichten zum Thema Wohnwagen optimieren. Gerne rein in die Kommentare, wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar und versuchen auch alle zu beantworten. Schaffen wir zumindest meistens, würde ich sagen. Ja. Wir sind mega gespannt auf eure Ratschläge und Geschichten.
Genau. Nietet mal ein bisschen was zusammen oder probiert mal was aus und gebt uns Feedback. Wie gesagt, viel Erfolg damit und herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Wir gehen noch nicht in die Sommerpause, aber für heute war es das auf jeden Fall. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute mit Verschraubt und Zugedreht. Dem Podcast von Frantos, dem Online-Schraubenprofi. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos unter frantos.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge.